eine Sache, die wirklich alle Companies falsch machen und unterschätzen, ist, dass alle in den Unternehmensaccount auf LinkedIn investieren. Also alle überlegen sich, wie kann ich mit unserem Company-Account erfolgreich sein? Was muss der Content da sein? Jetzt müsst ihr aber wissen, dass die Postings von Unternehmensaccounts einfach nicht so oft ausgespielt werden im LinkedIn-Feed. Ihr werdet immer im Wechsel sehen, ein Posting von einer Person und dann eine Anzeige. Also ja, da werden sozusagen Unternehmenspostings ausgespielt, aber die sind alle mit Anzeige markiert. Das heißt, Unternehmen haben unfassbar viel Geld dafür ausgegeben, gerade in eurem Newsfeed zu sein. Unser Credo, und das ist das Wichtigste, wenn ihr auf LinkedIn startet und limitierte Ressourcen habt in Form von Budget oder Personal, investiert in eure Mitarbeiter-Accounts und in den CEO-Account.
Hallo, ich heiße Christoph Bursek und du hast digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe gleich Celine Flores-Villas bei mir zu Gast und sie hat einen der größten deutschen LinkedIn-Accounts. Also ähnlich viele Followers haben, glaube ich, nur zum Beispiel deutsche Wirtschaftsminister oder ehemalige Daimler-Vorstände. Unfassbar, bald 200.000 Menschen folgen ihr. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich mit ihr gesprochen habe, waren es nur 30.000 Followers und war da schon unerreichbar viel für mich, aber sie wirkte damals schon so, als hätte sie echt einen Plan. Heute möchte ich wissen, was Celine so alles inzwischen macht, wie sie dieses unfassbare Wachstum geschafft hat, was wir von ihr lernen können und wohin LinkedIn sich entwickelt. Und ich möchte wissen, was Celine macht, falls sie die LinkedIn-App mal schließt. Corporate Influencerin, Investorin, Unternehmerin und sicher noch einiges mehr. Herzlich willkommen, Celine Flores-Villas.
Freue mich sehr.
Ja, ich mich auch.
Es ist 4 Jahre her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben.
Es ist 4 Jahre her und tatsächlich, letzte Woche haben wir 5-jähriges Podcast-Bestehen gefeiert. Ja. Also die Zeit.
Krass, Glückwunsch erstmal. Also du machst einen guten Job offensichtlich.
Auf jeden Fall.
Sonst würdest du hier nicht mehr sitzen.
Genau,
Vodafone
hat immer noch Lust und wir haben immer noch Lust und wir haben Gäste, die Lust auf uns haben und es gibt Leute, die haben Lust zuzuhören. Also insofern Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Du bist hier bei mir im Studio, das ist natürlich besonders angenehm. Was machst denn du in Hamburg?
Tatsächlich bin ich für verschiedene Sachen hier. Einmal, oh, das wird dir jetzt gar nicht gefallen, Chris. Tatsächlich bin ich für noch ein anderes Podcast-Interview hergekommen mit dem Harvard Business Manager.
Das ist ja nicht schlimm, das können wir rausschneiden.
genau, also Harvard Business Manager Podcast. Und dann machen wir gerade ein ganz tolles Projekt mit der Techniker Krankenkasse. Und da bin ich morgen mit dabei, also sozusagen in meiner Rolle als CEO. Und ja, das sind so meine großen Dreh- und Angelpunkte. Und dann sind natürlich ganz viele aus meinem Team hier tatsächlich aktuell, weil wir sind ja ein 100% Remote-Unternehmen. Das heißt, ich bin in München, weil ich da auch wohne. Aber das Team ist ganz deutschlandweit verteilt. Und eben ein Teil sitzt auch tatsächlich hier in Hamburg. Das heißt, gestern Abend und heute Abend sind dann auch immer so Teamtreffen stehen an etc. pp. Also viel auf der Agenda.
Ich glaube, damit haben wir alle Fragen beantwortet. Ich verabschiede mich. TK hast du eben erwähnt. Wir hatten einen tollen Podcast mit dem Jens Baas.
Der ist so cool. Den treffe ich morgen auch, ja.
Das hat mich schon beeindruckt. Also falls ihr nochmal möchtet, und auch Celine hat es gerade gesagt, super schlauer Typ und der ist, glaube ich, vor 6-7 Folgen bei uns gewesen und fand ich schon sehr gut. TK übrigens, eins meiner Facts, die ich da mitgenommen habe, das Jahresbudget, was die so haben, durch ihre ganzen Mitgliedsbeiträge und so weiter, ist ungefähr in der Höhe des deutschen Verteidigungshaushalts Höhe. Also sozusagen, oh, wow. die haben so viele Milliarden zur Verfügung.
Also schlecht für unseren Verteidigungshaushalt, oder?
Ja, stimmt. Über was sagt das eigentlich was aus? Hast du recht. Okay, das führt dich nach Hamburg. Jetzt hast du zum Glück ein bisschen Zeit noch für unseren Podcast. 200.000 Followers hast du auf LinkedIn knapp. Trotzdem noch mal einmal ganz kurz, wie bist du da reingekommen? Erzähl uns noch mal so deine Sicht von LinkedIn, warum du damals das Gefühl gehabt hast, da muss ich unbedingt mitmachen.
Ja, das war 2018 und 2018, da war LinkedIn noch nicht das LinkedIn, wie wir es heute kennen. Also da hat eigentlich niemand das aktiv genutzt und strategisch vor allen Dingen genutzt. Und schon mal gar nicht war es ein soziales Netzwerk. Ja, jeder hatte da irgendwie sein Profil, es waren so ganz viele Karteileichen, aber keiner hat da draus was gemacht.
Gab es damals schon so eine Art Feed, dass man posten konnte?
Ja, aber weißt du, was es zum Beispiel 2018 erst seit ein paar Monaten gab, dass man Videos veröffentlichen konnte. Mhm. Das war eine Funktion, die damals ganz neu war und es war auch für mich am Anfang so ein erster Boost. Post, weil das habe ich sozusagen erkannt, dass der Algorithmus auf LinkedIn Videos überproportional viel ausspielt. Denn, und jetzt, okay, das ist jetzt echt ein bisschen nerdy, aber natürlich, wenn eine Social-Media-Plattform eine neue Funktion launcht, dann wollen die natürlich, dass viele Leute diese neue Funktion nutzen. Also sobald jemand ein Video hochlädt, spielen die das überproportional in allen LinkedIn-Feeds aus, um anderen zu zeigen, hey, Video-Content funktioniert hier, mach doch auch mal ein Video. So, und das war 2018 eben ganz neu. Ja, jetzt heute gibt es ja sogar einen ganzen Video-Feed, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber damals sozusagen, ja, wie gesagt, niemand hat das irgendwie gesehen, genutzt. Und ich bin schon mehr oder weniger auch durch einen Zufall drauf gestoßen. Ich habe damals bei Ernst & Young in der Unternehmensberatung gearbeitet und im Innovationsteam, und mir hat das total Spaß gemacht, also was ich da gelernt habe, wie man Geschäftsmodelle verändern kann, wie man neue Revenue Streams und Business Units aufmachen kann, ne? Und das waren so Themen, die ich in dem Team getackelt habe, und ich habe da so viel gelernt, was ich irgendwie teilenswert fand, und habe das erst auf Instagram probiert, auf YouTube probiert und habe irgendwie gemerkt, so nirgendwo funktioniert dieser Business Content. Und dann bin ich eben genau einen Schritt zurückgegangen und habe mich gefragt, naja, wen will ich denn eigentlich erreichen? Und das waren Entscheider oder sind Entscheider, die wirklich auch entscheiden können, ein Geschäftsmodell anzupassen, zu verändern. Und so ist dann mein Blick auf LinkedIn gefallen, weil ich dachte, ja, okay, wo sind denn Entscheider? Gibt es irgendein Plattform, Netzwerk, wo ich hingehen kann und den Content machen kann? Und dann bin ich auf LinkedIn gekommen. Aber weil es in Deutschland damals noch niemanden gab, der das so gepusht hat, habe ich vor allen Dingen nach Amerika geguckt. Und da gab es wirklich schon LinkedIn-Influencer. Da gab es, also die waren wie immer, ja, einen Schritt voraus. Mhm. Da gab es all diese Dinge, da gab es Leute, die ganze Geschäftsmodelle draus gemacht haben. Und da habe ich dann gelernt. Also ich habe mir das angeguckt, habe mir daraus meine eigene Strategie gebaut und dann schon mit dem Ziel auch, ja, ein Unternehmen damit aufzubauen.
Witzig. Wenn du mal vergleichst, was schätzt du, wie viele Unternehmen heute sich wirklich ein bisschen Mühe geben auf LinkedIn? Von 100 random Unternehmen in Deutschland, wie viele haben LinkedIn tatsächlich schon erkannt als, da muss ich regelmäßig was machen, damit das irgendwie, damit ich irgendwelche Vorteile habe? 10%, 50%?
Nee, also so ein bisschen was machen, würde ich sagen, vielleicht sogar 70%, aber es
genau,
erfolgreich und gut machen. Okay. Genau, also genau, die haben dann halt eine Seite angelegt, machen da mal einen Post, aber mit einer Strategie und Ziele zu verfolgen, die dann auch sozusagen in Erfüllung gehen, also beziehungsweise sozusagen.
Genau, dass man weiß, wo man drauf hinarbeitet.
Genau, genau. Mhm. So eine zielfokussierte Strategie, würde ich sagen, 5%.
Ja, ne?
5%. Also man ist immer noch ganz vorne mit dabei, absolut Pionier, wenn man jetzt Gas gibt. Und vielleicht auch das ist spannend. Also in Deutschland sind, oder in der deutschsprachigen Region sind 2,5 Millionen Unternehmen aktiv auf LinkedIn. Also bedeutet auch, man muss auch was machen, um natürlich sich abzusetzen. Und was ich spannend finde, 2018, als ich angefangen habe, hatte LinkedIn im Dachraum 12 Millionen Mitglieder. Heute sind es knapp 25 Millionen. Also in diesen 6 Jahren hat sich die Nutzerzahl verdoppelt. Und das heißt natürlich auch, mit mehr Nutzern kommt mehr Content und du musst eigentlich besseren und noch höher frequentierte Postings machen, um überhaupt noch aufzufallen. Das betrifft natürlich dann jeden Einzelnen, auch mich als Person, aber natürlich auch Unternehmen, weil immer mehr professionalisiert wird, aber noch trotzdem, wir sind so weit davon entfernt, dass ich sagen kann, in der Breite machen Unternehmen das gut. Also nee, überhaupt nicht.
Ich möchte nachher unbedingt noch verstehen, warum man sich Mühe geben sollte überhaupt und was Best Case sind, Beispiele sind, was ihr so macht.
Super.
Aber
gerne.
Du hast ja in den letzten 6 Jahren vor allen Dingen eines gemacht. Du bist Unternehmerin geworden. Du hast die People Branding Company gegründet. Eben hast du schon erwähnt, eine 100% Remote Company.
Yes.
Ich sehe immer nur eure Meetings, wenn ihr euch mal irgendwie trefft. Und das
auf Mallorca.
Sieht dann immer aus wie irgendwie eine schöne Klassenfahrt, aber wahrscheinlich wird dann doch gearbeitet.
Ja.
Erzähle mir bitte mal, was ist so ein typisches Produkt, was ihr da anbietet? Wie viele seid ihr?
Mhm.
Und ich glaube, ihr habt dann auch noch in letzter Zeit was ganz Neues gemacht, nämlich eine Software. Und das sind so 2, 3 Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Aber du darfst entscheiden, wie wir da anfangen.
Okay, dann wie wäre es in chronologischer Reihenfolge? Bedeutet, als wir das letzte Mal gesprochen haben, vor 4 Jahren, da war ich ja wirklich gerade, also 2020, Corona hat irgendwie voll reingekickt und da habe ich mich dann entschieden, diese Company zu gründen. Alle haben mich für total wahnsinnig gehalten, also vor allen Dingen Friends and Family.
Ja, das stimmt. Also ich weiß, genau. das hast du auch damals relativ transparent irgendwie mitgeteilt und hattest aber genau wie jetzt auch schon so ein Grinsen im Gesicht. Und wie, ne, also entweder hattest du einen Plan oder
einen Plan.
Hast du sozusagen die Tragweite deines der potenziellen Katastrophe einfach ausgeblendet oder sowas, aber es hat relativ gut funktioniert.
Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Genau, und mittlerweile sind wir 20 Leute und wie gesagt 100% gebootstrapped, also vor allen Dingen selbst finanziert, also keine Investoren, sondern ich habe es als alleinige Gründerin letztendlich aufgebaut jetzt in den 4 Jahren und genau, jetzt gerade gucken wir uns neue Business Streams an, aber vielleicht bis Status Quo, was machen wir? Also zum einen, wir sind eine Full-Service-LinkedIn-Beratung, das heißt, alles, was man auf LinkedIn machen möchte, kann man mit uns machen. Und das fängt an natürlich bei der Unternehmensseite über irgendwie Paid-Ad-Strategien bis hin zur CEO-Kommunikation. Unsere breiten, ich sag mal, Steckenpferde nichtsdestotrotz, also das, was wir am meisten machen, ist tatsächlich CEO-Kommunikation. Zum einen, also Ghostwriting für CEOs. Und auf der anderen Seite sind das Mitarbeitertrainings. Wenn man also genau das machen möchte, seine Mitarbeiter mehr auf LinkedIn zu positionieren, die als Experten vorzustellen etc., dann trainieren wir Mitarbeiter, wie sie ihr Wissen sozusagen vermarkten können, um in Konsequenz andere Mitarbeiter auf die Company aufmerksam zu machen, also Talent Acquisition. Und das zweite, die zweite Zieldimension ist natürlich Sales, also Kundenakquise.
Da ist jetzt gerade ein Wort aufgetaucht, Ghostwriting. Wenn ich jetzt 100 deutschen erfolgreichen CEOs folge, bin ich immer davon ausgegangen, die nehmen sich alle abends 2 Stunden Zeit und schreiben das. Was ist so deine Erfahrung, wie viel Prozent der CEOs bekommen Hilfe beim Beitrag schreiben?
Auf DAX-Ebene würde ich sagen, alle.
Ja, krass.
Auf jeden Fall.
Ja, witzig. Ja. Meinst du, die Leute wissen das?
Ja, also ich habe da letztendlich nochmal einen anderen Blick drauf, weil ich mir halt denke, vor allen Dingen CEOs haben doch spannende Dinge zu erzählen. Mhm. Ja, die sitzen irgendwie ganz oben, die steuern die Company, die haben den Blick nach vorne, die sehen vielleicht Sachen, die noch sonst nicht jeder in der Company sieht. Und es ist nun einfach nicht deren Job, LinkedIn-Content-Creator zu sein. Ja, die müssen CEO sein und das ist mehr als ein Fulltime-Job. Also wäre es doch schade, wenn man die jetzt nicht unterstützen würde, würde man einfach niemals was von denen hören, weil die da keine Zeit für haben. Ja. Und ich finde, solange das Gedankengut und die Ideen für die Postings und die Inhalte wirklich vom CEO selbst stammen, aber einfach ein Team als verlängerte Werkbank, und das sind oftmals auch wir, dabei unterstützt, die Dinge auf die Straße zu bringen und auszuformulieren, Visuals, Grafiken etc. zu bauen, finde ich das gut, weil dann hören wir was von diesen Leuten und das finde ich besser, als dass sie stumm bleiben.
Das finde ich auch und ich glaube, irgendwie kein Mensch erwartet, dass, wenn Robert Habeck irgendwie was erzählt, dass er das selbst geschrieben hat, sondern dass er hinter der Message steht.
Genau, exakt. Ja. Hey, und weißt du, was ich finde auch, was noch total spannend ist, einfach für CEOs tatsächlich, und ich glaube, hier hören viele Entscheider zu, dass man über eine eigene Social-Media-Reichweite auch als Geschäftsführer das erste Mal die Möglichkeit hat, auch ein Narrativ zum Beispiel in einer Krisenzeit, selbst zu gestalten und selbst zu schreiben. Und ich finde, eine total spannende Frage ist, wäre beispielsweise ein, ich weiß nicht, ein Case wie jetzt KT zu Gutenberg, der hat ja sozusagen keine eigene Stimme. Der war darauf angewiesen, dass irgendwie er Interviews gibt und am Ende Journalisten seine Position richtig darstellen in den Medien. Aber so, wenn du deine eigene Reichweite hast auf LinkedIn und selbst das Narrativ bestimmen kannst, dann kannst du einfach Selbststellung beziehen. Dann kannst du in einer Krisenzeit einfach sagen, so, ich mache als CEO jetzt einen Post und ich zeige meine Sicht der Dinge und bist sozusagen nicht auf Medientreibende angewiesen. Und ich frage mich halt bei solchen Cases, wie auch einem Christian Wulff, einem Kati zu Gutenberg, ne, die letztendlich auch da wirklich wie die Sau durchs Dorf getrieben worden sind von den Medien, so, wie wäre das gelaufen, hätten die selbst das Narrativ bestimmt. Und ich finde, vor allen Dingen mit Blick auf Krisen, finde ich das für CEOs extrem spannend, das tun zu können.
Von 100% eurer Beiträge, die ihr so schreibt, wie viel sind Krisenkommunikation, wie viel ist vielleicht mit dem Ziel Talent Acquisition, wie viel ist, also was sind so die größten, das sind ja schon irgendwie 2 Sachen, die du genannt hast, was gibt es noch so für Bereiche, zu denen ihr gerne Content erstellt?
Ja, also genau, letztendlich steht da immer dieses Ziel dahinter und Krisenkommunikation ist das übrigens in den seltensten Fällen. Ja, ich sage nur, das ist ein Vorteil, wenn mal eine Krise ist, aber so, wie wahrscheinlich ist es? Also ich bin eher so von der Fraktion, ich verleihe dir einen Award, wenn du schaffst, einen Shitstorm auszulösen, weil das ist gar nicht so einfach. Also ich versuche das ja regelmäßig, aber mir gelingt es nicht immer.
Was war dein letzter Versuch?
Also mein letzter gelungener Versuch war, dass ich einen Post gemacht habe mit der Ansage irgendwie so, ich arbeite bis zu 18 Stunden am Tag und man soll sich hier mal zusammenreißen, so, warum ist eigentlich Leistung in Verruf gekommen?
Ja.
Und da hat dann tatsächlich, und das ist ja genau der Grund, warum ich das mache, ja, das sind natürlich sehr polarisierende Dinge, die übrigens auch der Wahrheit entsprechen, aber trotzdem natürlich sehr polarisieren und wo dann in dem Fall beispielsweise wir am Ende Ende damit eine Platzierung in der Wirtschaftswoche bekommen haben, die dann eben das aufgegriffen haben und darüber gesprochen haben und ich ein Interview gegeben habe. Also sozusagen auch etwas sehr Polarisierendes zu tun mit der Absicht, eine mediale Berichterstattung zu bekommen. Da muss man natürlich super Profi für sein. Also das ist so Champions League, das zu tun. Das mache ich natürlich gerne auch mit meinem Team, um Dinge zu testen. Ja. Aber ja, das sollte man vielleicht nicht als ersten Schritt machen.
Du hast jetzt erzählt, dass ihr den Unternehmen helft, ihre Seiten zu bauen für die Companies, CEO-Kommunikation zu machen und so weiter. Ihr habt aber im letzten Jahr ein weiteres Produkt gelauncht,
ja.
Und das ist dann eine Software. Also ich habe auch mal ein Beratungsunternehmen geführt und hatte immer das Problem, dass ich Mitarbeiter hatte, die waren schlauer als ich, aber trotzdem hat der Kunde gesagt, kann der Christoph nicht mitkommen zum Workshop?
Ja.
Und das skaliert irgendwann nicht mehr so gut. Und eine Software skaliert vielleicht besser. Erzähl mal, was da die Idee dahinter war und wie ihr so ein bisschen den Produktfindungsprozess gemacht habt.
Total gerne. Das war tatsächlich so für mich persönlich auch eins der größten Projekte und ich sag mal zeitraubendsten Projekte letztes Jahr. Und am Ende, also war es ehrlich gesagt schon voll lange ein Traum von mir. Also ich bin, ich sag mal, mehr oder weniger so reingeschlittert in die Gründung dieser Beratung. Ja, ich meine, das hat jetzt alles gut funktioniert und es ist ein sehr profitables, gutes, gebootstrapptes Unternehmen. Nichtsdestotrotz war das nie mein Wunsch. Also tatsächlich war ich nach dem Studium auf der Suche nach einem bestehenden Team, die vielleicht irgendwie ein Softwareprodukt schon hatten, wo ich mich hätte irgendwie anschließen können, irgendwie ein Startup mit aufzubauen so und eben ein Produkt wirklich zu bauen. Und jetzt habe ich diesen Traum natürlich nie so ganz losgelassen. Also so grundsätzlich irgendwie meine eigene Software auf den Markt zu bringen und sozusagen diese heilige Gral, so ein SaaS-Unternehmen gründen. Wow. Ne, das ist ja sozusagen etwas für mich. Persönlich finde ich das sehr erstrebenswert als Gründer, sowas zu schaffen. Und eben das Geschäftsmodell über Annual Recurring Revenues zu skalieren. Und das war dann die Idee sozusagen so, okay, jetzt wo wir ja extrem viele Learnings gesammelt haben in Unternehmen, die eben zum Beispiel ihre Mitarbeiter trainieren, da haben wir so viele Dinge festgestellt, die nicht funktionieren. Das heißt, wir sind ehrlich gesagt einfach vom Problem her gekommen und das hat dann sozusagen gut mit meiner Long-Term-Lebensvision gemerged, irgendwann mal eine Software irgendwie auch zu entwickeln. Und sind dann, oder vor allen Dingen ich bin dann in User-Interviews gegangen. Und das bedeutet dann wirklich, mit unseren bestehenden Kunden zu sprechen, genau herauszufinden, wo liegt eigentlich der Schmerzpunkt. Und das ist beispielsweise, dass Marketingverantwortliche keine Übersicht haben über die Aktivitäten auf LinkedIn ihrer Mitarbeiter. Also es fehlt sozusagen zum Beispiel so ein Dashboard, wo man sieht, welcher Mitarbeiter positioniert sich zu welchem Thema. Hier Hans-Peter möchte zu Nachhaltigkeit sprechen. Lukas möchte aber lieber zu Diversity irgendwie was sagen und keine Ahnung, Jule noch zu Female Empowerment. So, wenn du sowas weißt und das entsprechend monitorst, dann kannst du als Unternehmen natürlich auch viel besser diese Mitarbeiter strategisch mit Inhalten versorgen. Also dann eben zu sagen, Hans-Peter, du postest doch über Nachhaltigkeit, schau mal, hier ist unsere neue Nachhaltigkeitsstrategie und denen konkrete Posting-Ideen zuzuspielen. Wie findet das heute statt? Aktuell ist es so, dass es dafür keine Oberfläche gibt. Das heißt, diese Mitarbeiter-Aktivierung erfolgt meistens in irgendwie so ein Teams-Chat. Ja, und da wird dann irgendwas reingestellt. Das kann dann so jeder posten und reposten, aber das ist halt eben nicht zielgerichtet und nicht wirksam. Und genau das haben wir uns eben angeguckt. Und eine Software sowohl für die Verantwortlichen von solchen LinkedIn-Programmen gebaut und auch für die Corporate Influencer selbst. Denn als Mitarbeiter, was ist da der größte Painpunkt? Du hast natürlich keine Zeit. Ja, jetzt kann man gleichzeitig sagen, so ja, okay, dann gibt es doch ChatGPT, das ist ja auch hier die Lösung, da kann man doch alles mitmachen. Ja gut, aber dann sitzen Mitarbeiter vor ChatGPT, was sollen der da reingeben? Ja, jetzt mach mal ein LinkedIn-Posting in 5 Minuten. Ja, genau, dem fehlt A, die Posting-Idee und auch dann der richtige Prompt, also das ist sozusagen ein Problem. Und was man bei uns machen kann als Mitarbeiter, man kommt bei, also Storytide heißt das Produkt und man kommt in Storytide rein.
Tide, T-I-D-E.
Wie
Zeiten. Okay.
Genau, okay. Genau. Und du kommst in Storytide rein, du kannst erstmal deine eigene, du kannst angeben, welches Ziel du erreichen möchtest mit deiner Aktivität, welche Themen du bespielen möchtest, kannst einfach dich da so durch so ein Onboarding durchklicken, dann bekommst du deine personalisierte LinkedIn-Strategie, also wirklich so ein ganz konkreter Plan, wie oft die Woche empfehlen wir dir zu posten, was musst du machen, um Kunden zu erreichen, etc. Und dann kommst du auf einen Ideen-Feed. Also das bedeutet, du kannst dir echt vorstellen, wie so ein LinkedIn-Feed, wo schon ganz viele Posting-Ideen drin sind, die auch schon in so einem LinkedIn-Format angezeigt werden. Und dann scrollst du dazu durch und siehst zum Beispiel so, also in deinem Fall würde ich jetzt vielleicht sagen, ich meine digitale Vorreiter.
Fashion.
Genau, welche digitalen Trends erwarten uns 2025? Das wäre zum Beispiel so eine Idee, die dann da angezeigt wird. Dann sagst du, oh, nice Thema, da habe ich eine Idee, was ich schreiben kann. Dann klickst du da drauf und dann wirst du durch einen Fragenprozess geleitet, klickst dann auf Generate und kriegst einen fertigen Post raus. Und das ist eben genau der Unterschied. Wir geben eine Idee mit den Mitarbeitern und anstatt, dass du selbst vor diesem ChatGPT sitzt und nicht weißt, was du reingeben sollst, musst du bei uns einfach nur reaktiv sein, Fragen beantworten und hast am Ende einen Post. Und an diesem Prompt saßen wir sehr lange und haben den sehr lange optimiert und geschrieben, dass der jetzt sozusagen so ist, dass jedes Mal ein anderes, sehr, sehr geiles Posting rauskommt. Und ja, und dann der Marketingverantwortliche wiederum am anderen Ende des Tools sitzt da und kann dann sehen, wer gerade was macht und das steuern. Ja.
Jetzt ist das perfekte Beispiel, um mal zu gucken, du hast jetzt gerade eine SaaS gebaut, jetzt möchtest du 5 Millionen Kunden da reinhaben. Wie gehst du da jetzt to market mit? Also verlässt du dich drauf, dass nur dieser Podcast jetzt reicht? Oder was sind da deine...
Also das ist mit Sicherheit ein positiver Nebeneffekt, hoffe ich zumindest. Also das ist vielleicht eine gute Idee. Meldet euch mal, wenn ihr Storytide über diesen Podcast kennt, dann kann ich mal rückverfolgen sozusagen, wie gut eure Reichweite konvertiert. Das werde ich dir dann schreiben.
Ich hätte das nie ansprechen sollen.
Das tracken wir jetzt natürlich. Also natürlich ein Vehikel ist immer mein eigener LinkedIn-Account. Ja, da folgen mir ja viele Entscheider. Und das ist auch, muss ich echt sagen, für mein Unternehmen war das Investment in meine Personal Brand, in meinen eigenen LinkedIn-Account, das wichtigste Investment eigentlich für die Firma in den letzten 6 Jahren. Weil natürlich, wir launchen so eine Software, machen auf LinkedIn, haben wir dann so eine Produktpräsentation gemacht, haben das auch sehr aufwendig sozusagen promoted und hatten dann für diesen Launch-Termin auf LinkedIn über 1000 Anmeldungen und hatten schon am Ende dieser Produktpräsentation die ersten 30 Inbound-Leads. Oh, wow. So, also ne, das ist natürlich, deswegen LinkedIn ist eine Maschine, Mann. Man muss sie halt nur richtig bedienen und sehr konsequent und zielfokussiert. Ja.
Weißt du ungefähr, wie viele Impressions so ein typischer Post von dir bekommt?
Ja, im Schnitt 150.000.
Oh.
Aber Chris, weißt du, wie scheiße viel Zeit ich da reinstecke? Seit 6 Jahren.
Das sehe ich nicht. Ich sehe jetzt nur 150.000 Impressions und vergleiche das gerade mit meinen Impressions bei 5.000 Followers. Okay, das heißt, das ist eure Software und das hört sich natürlich auch total stark an, weil es viel, viel mehr Lust macht, glaube ich, Content zu kreieren, wenn ich reaktiv auf Fragen irgendwie antworten muss. Das finde ich eine relativ schlaue Idee. Seid ihr damit Pioniere? Gibt es da irgendwie 3 große hochgefundete Vorbilder, gegen die ihr ankämpfen müsst?
Gar nicht. Also wir sind da Pioniere, weil es gibt natürlich Tools für B2C. Ja. Unser Modell ist ein B2B-Modell. Also du kannst jetzt nicht sozusagen unsere Software kaufen, sondern wir verkaufen das immer an ganze Teams und an Companies. Ja. Und es gibt sehr gute B2C-Tools, ja, aber die haben dann eben nicht diese Team-Features, die ja der Marketingverantwortliche benötigt. Und es gibt so ganz viele schon Employee-Advocacy-Tools, die aber, die machen irgendwie alles Mögliche. Die machen so ein bisschen, hier kannst du irgendwie Posts resharen, dann kannst du hier auch eine Intranet-Lösung hast du da mit da drin. Und das ist sozusagen nicht auf diese eine Aktivität fokussiert. Also deswegen in dem Bereich Corporate Influencing auf LinkedIn ist das also die einzige Lösung am Markt, die es gibt.
Du hattest eben schon erzählt und gesagt, Christoph, ich habe da jetzt 6 Jahre Schweiß und Tränen rein investiert, dass der Account irgendwie da ist, wo er ist. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht haben, sondern eigentlich jetzt eine Druckbetankung brauchen, was dieses Jahr 2024 gut auf LinkedIn funktioniert, was sozusagen die Metaebene, die du im Hinterkopf hast, wenn du einen neuen Content-Beitrag kreierst. Worauf achtest du? Und die nächste Frage wird dann auch, wie häufig du versuchst zu posten. Aber erstmal, worauf achtest du, wenn du einen Beitrag baust?
Ja, darf ich erst auf die Trends eingehen? Also vielleicht so.
Habe ich irgendeinen Weg, dich zu stoppen?
Nein.
Okay.
Also, nein, das eine Wichtige, wenn man jetzt gerade anfängt und auf LinkedIn erfolgreich werden möchte, muss man sich angucken, was sind jetzt gerade die größten Hebel. Und es öffnen sich immer mal wieder auf Social Media bestimmte Zeitfenster, wo man nochmal aufs neue Pionier sein kann. Und ich habe vorhin erzählt, dass sozusagen mein größter Hebel für Wachstum am Anfang diese Videos waren, die exorbitant groß und viel ausgespielt wurden auf LinkedIn. Und genau so ein Zeitfenster gibt es immer mal wieder. Das ist zum Beispiel auch ein Clubhouse gewesen. Also als Clubhouse durch die Decke ging, du weißt ja nicht, was draus wird. Ja, es hätte ja auch sein können, dass das bis heute Bestand hat und das irgendwie wirklich die Podcasting-App wird überhaupt. Ist es nun nicht geworden, aber als das sozusagen losging in den ersten Tagen, ich habe ab Minute 1 gewusst, okay, Celine, Vollgas auf dieses Thema, habe die ersten 4 Wochen da wirklich Stunden drin verbracht, um direkt am Anfang diese hohen Reichweiten mitzunehmen. Weil dann sozusagen die Leute brauchen erstmal ein paar Monate, bis sie es checken, bis sozusagen ne, sie sich sortieren, machen wir das oder machen wir es nicht, was für eine Strategie machen wir. Und wenn du das einfach alles skippst und einfach boom drauf losgehst, richtig crazy wild investierst, habe ich irgendwie da in diesen ersten 4 Wochen 10.000 Follower aufgebaut. Und das ist dann sozusagen ein Effekt, den kannst du später nicht wiederholen. Ja, also heute auf Instagram wissen wir alle oder auf Facebook, du kannst ja keine hohen Reichweiten mehr generieren, sondern es gab vor 10 Jahren ein Zeitfenster, wo die ganzen Super-Influencer angefangen haben. Die haben das erkannt, die haben das genutzt und haben in wenigen Jahren Millionen Reichweiten aufgebaut.
Oder muss ich halt krasse Ideen ausdenken, die für die meisten Unternehmen überhaupt nicht vorstellbar sind.
Hm. Genau, so um jetzt überhaupt noch irgendwie da aufzufallen, ja. Exakt. So, aber was ich eben meine, auch mit Bezug auf LinkedIn, es gibt immer mal wieder diese Zeitfenster und zwar immer dann, wenn eine Plattform ein neues Feature launcht. Und das waren jetzt als vorletztes LinkedIn Newsletter. Also das haben sie nicht neu gelauncht, aber sie haben einen besonderen Fokus darauf gerichtet, auf eben LinkedIn Newsletter.
Newsletter machst du auch total gut. Ich habe gerade irgendwie einen Beitrag, ich glaube, da gibst du deine Einschätzung zum Videofeed.
Genau, da können wir gleich mal drüber sprechen.
Danke.
Ja.
Entschuldigung, dann erzähl
genau, das ist tatsächlich genau Newsletter und das andere ist nämlich genau Videofeed. Ja. Und der Videofeed ist auch ganz neu und auch da ist es gerade super einfach, auf LinkedIn Reichweite mitzunehmen, weil again, wenn die eine neue Funktion haben, möchten die, dass viele Leute das nutzen, also pushen die den Video-Content extrem. Und das sind halt so Dinge, die man beobachten sollte in meinen Augen und wenn es was Neues gibt, sofort rein. Einfach machen, 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 nicht lange nachdenken, weil die Reichweite nimmst du so einfach danach nicht mehr mit.
Ich habe gerade den Beitrag von dir heute Morgen gelesen, wo du sagst, meine Gedanken oder unsere Gedanken zum Thema Videofeed und das ist ein längerer Beitrag und da sagst du irgendwie 3 Szenarien, kann ich mir vorstellen. Ja. Sagst nach dem ersten Absatz übrigens, alles weitere oder die ganze Beitrag und so weiter findest du in meinem Newsletter. Hast also sozusagen gleich nach der ersten 3 Zeilen so ein Call to Action, damit die Leute in dein Newsletter konvertieren. Dann sagst du von den 3 Szenarien, das ist das erste, das ist das zweite und das dritte siehst du in meinem Newsletter.
Ja, genau.
Und
eine Conversion-Option.
Das fand ich schon ziemlich gut und keiner ist irgendwie genervt, weil da war ja schon viel Value einfach drin, den ich direkt aus dem Post mitnehmen kann.
Ja.
Und hunderte Likes, dutzende Shares, hunderte Kommentare. Also das fand ich relativ gut gemacht.
Cool, das freut mich. Ja. Gute Analyse.
Okay, wenn es um die Themen geht, ich glaube, da fällt es ja auch wahrscheinlich vielen Unternehmen schwer, weil ihr Bread and Butter halt eben nicht ist, Content zu machen.
Ja,
was hältst du davon, wenn ich meinen LinkedIn-Kanal mache zu meiner Firma und gerne und alles und Religion und Politik kommentiere? Ist das ein gutes Thema, das gut ankommt?
Schwieriges Thema. Also du meinst politisch Haltung zeigen?
Klar, genau. Ich sage, das ist ein guter Politiker, das ist schlecht. Wer das wählt, ist blöd. Wer das nicht wählt, ist gut.
Also grundsätzlich finde ich persönlich, das ist jetzt eine persönliche Meinung, ist Haltung auf Social Media zu zeigen, was extrem stark ist. Und ich glaube, da können sich auch besonders CEOs gerade absetzen. Ja? Und auch die junge Generation, die Gen Z, das ist auch eine Generation, die das extrem einfordert. Ja, also Beziehstellung, lieber CEO. Mhm. Ich glaube also, damit kann man extrem punkten. Ich finde aber schon, dass man das deswegen jetzt nicht einfach sagen kann, so jeder muss jetzt anfangen, politische Haltung zu zeigen, überall auf Social Media. Also das passiert gerade und ich finde aber schon, dass jeder für sich das nochmal abwägen darf, ob man das macht oder nicht. Also ich würde nicht pauschal sagen, jeder muss Haltung zeigen auf Social Media, sondern was geht damit einher? Also zum einen finde ich, kann man sich fragen, ist es für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, weil es mir wirklich wichtig ist, für unsere Demokratie in Deutschland zum Beispiel einzustehen. Und das ist mir so viel wert, dass ich mich engagieren möchte. Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, dann stelle ich die nächste Frage. Okay, machst du das dann auch zu einem strategischen Baustein deiner Positionierung? Weil ich finde so One-Offs, keine Ahnung, dieses Sylt-Video und auf einmal jetzt schreiben alle CEOs auf einmal einen Post dazu, finde ich nicht sinnvoll, sondern dann setz dich doch mit deinem Kommunikationsteam hin und mach es strategisch. Weil wenn du sagst, ja, mir ist das wichtig, dann sollte das nicht ein One-Off sein, sondern sollte strategisch in deiner Positionierungsstrategie als CEO zum Beispiel verankert sein. Und ein dritter Punkt ist, ich finde, man darf sich schon auch fragen, bist du denn bereit, mit dem ganzen Backfire auch umzugehen? Weil politisch Stellung zu beziehen und Haltung zu zeigen und Meinung zu sagen, bedeutet auch immer, dass ganz viele Menschen damit nicht einverstanden sind. Und ganz ehrlich, Chris, das muss man auch aushalten können. Ja. Und ich glaube, das kann auch nicht jeder aushalten. Also das ist, ja, einfach auch was Hartes, wenn man da dann so zerfetzt und angegriffen wird und das auch echt persönlich werden kann. Und ich finde, auch das ist fair, wenn auch mal jemand sagt so, nee, ich habe gerade so viele Baustellen, ich kann das gerade nicht, also ich kann mir das gerade nicht aufbürden, ja. Und ich finde deswegen so dieser pauschale Schrei nach, alle müssen jetzt Haltung zeigen, ja, ich finde einfach, da muss man mehr differenzieren.
Ich weiß nicht, ob du über eure Kunden sprichst und sagst, diesen bei uns, diesen bei uns, diesen bei uns. Aber deswegen mache ich das anders. Wer macht deiner Meinung nach in Deutschland super Corporate Influencing?
wer das super macht, ist beispielsweise Henkel. Aha. Ist auch die TK übrigens. Ja. Aber ja, vielleicht können wir, weil den Case tatsächlich habe ich auch vor kurzem auf der Demexco vorgestellt, mit dem HR-Chef.
Was auch sehr gut ankam, das habe ich dann auch bei diversen LinkedIn-Menschen gesehen, dass sie gesagt haben, Mensch, das war toll, was die Celine Floresta gezeigt hat.
Ja, und das war, wir haben da so eine positive Resonanz drauf bekommen. Also das war echt cool. Wir haben da eine ganze Bühne zum Thema Corporate Influencing kuratiert. Mhm. Nochmal kurz, Corporate Influencing heißt letztendlich, weil das ist so ein fancy neuer Begriff. Ich weiß nicht, ob jeder den kennt, der hier zuhört. Bedeutet Mitarbeiter.
Ich habe sehr schlaue Zuhörende.
Okay, ja gut, dann sage ich es nicht.
Erzähl bitte. Aber falls meine Familie einschaltet, erzähl lieber mal.
Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern, deswegen Corporate Influencer und sozusagen Mitarbeiter sprechen aktiv. Und da ist ein gutes Beispiel Henkel, aber es ist nur ein Beispiel. Ja? Viele machen das gut. Und mit Henkel haben wir so ein Corporate Influencer-Programm aufgesetzt, wirklich mit einem Casting. Also wir haben wirklich ein unternehmensweites Casting gestartet, um die richtigen Markenbotschafter auch zu identifizieren. Weil wenn du die ausbildest und in die investierst, möchtest du ja irgendwie auch, dass sie wirklich dabei bleiben und sich dieses Investment lohnt. Also ja, kannst du nicht einfach jedem sagen, so hier mach mal irgendwie, dann hast du da nichts von, sondern musst eine dedizierte Gruppe, die wirklich Bock hat und auch dabei bleibt, richtig gut ausbilden. Mhm. Und das haben wir, wie gesagt, über diesen Casting-Tag gemacht. Das war was total Cooles mit einer externen Jury und so. Und die Mitarbeiter haben sich vorgestellt, gepitcht, warum sie die neuen Faces von Henkel sind. Und innerhalb von den ersten 12 Wochen in dem Programm haben wir über 1 Million, also 1,7 Millionen Impressionen generiert. Also nur die Mitarbeiter. Und das muss man sich jetzt echt mal reinziehen. Ja, die haben, ich glaube, ungefähr 220 Postings in 12 Wochen gemacht. Jetzt frage ich hier mal einfach euch, wie viele Postings auf LinkedIn schafft euer Marketingteam in einem Quartal zu machen? Mhm. Ja, das ist ja ein Bruchteil. Weniger, das sind vielleicht 12 oder so. Ja, eins die Woche. So, die haben 220 Postings gemacht. Und die Postings haben eine Reichweite, zieht ihr das mal rein, von 1,7 Millionen. Also 1,7 potenzielle Touchpoints mit zum Beispiel neuen Talenten. Und ich finde, das sind Zahlen, die halt für sich sprechen und dafür sprechen, dass es sich sowas von lohnt, als Company so ein Corporate-Influencer-Programm zu starten.
Gibt es abschreckende Beispiele, wo du sagst, so, oh, warum machen die das denn? Das kann ich doch jetzt schon sagen, dass es wahrscheinlich nichts wird. Also falls jemand zuhört und sagt, ich habe eine LinkedIn-Strategie und jetzt hört, was Celine gerade erzählt, vielleicht nochmal die Strategie anpassen.
Eine Sache, die wirklich alle Companies falsch machen und unterschätzen, ist, dass alle in den Unternehmensaccount auf LinkedIn investieren. Also alle überlegen sich, wie kann ich mit unserem Company-Account erfolgreich sein? Was muss der Content da sein? Jetzt müsst ihr aber wissen, dass die Postings von Unternehmensaccounts einfach nicht so oft ausgespielt werden im LinkedIn-Feed. Und das können jetzt alle mal ganz kurz im Selbstcheck sozusagen testen. Geht mal in eure LinkedIn-App und scrollt mal durch den Newsfeed. Ihr werdet immer im Wechsel sehen, ein Posting von einer Person und dann eine Anzeige. Also ja, da werden sozusagen Unternehmenspostings ausgespielt, aber die sind alle mit Anzeige markiert. Das heißt, Unternehmen haben unfassbar viel Geld dafür ausgegeben, gerade in eurem Newsfeed zu sein. Und organische Postings, also einfach Postings, die du machst, die werden als Company einfach nicht angezeigt. Also da kannst du irgendwie 5 Minuten scrollen, bis du den ersten organischen Post eines Unternehmensaccounts findest. Und deswegen ist unser Credo, und das ist das Wichtigste, wenn ihr auf LinkedIn startet und limitierte Ressourcen habt in Form von Budget oder Personal, investiert in eure Mitarbeiter-Accounts und in den CEO-Account. Also deswegen heißen wir übrigens auch People Branding Company.
Das macht leider total Sinn. Ich denke irgendwie an einen befreundeten Firmen-Account mit über 220.000 Followers. Und wenn die was posten, kriegen die 17 Likes. Und ich verstehe das nicht. Exakt. Aber wahrscheinlich ist das genau der Grund. Also nicht everybody hates them, aber die Algorithmen.
Es wird nicht ausgespielt. Ja. Genau, im Algorithmus. Warum? Weil LinkedIn versteht sich auch als People Network. Also die wollen Menschen miteinander connecten und die wollen nicht die Werbung von Unternehmen ausspielen. Das machen die einfach nicht.
Spannend. Dankeschön. Okay, das ist, glaube ich, super wichtig und ich glaube, das ist für viele Leute ein totaler Change, weil genau diese Idee, also die Leute, die ja jetzt erst sagen, LinkedIn möchte ich dieses Jahr mehr machen, die machen ja genau wahrscheinlich, fangen ja genau die Journey irgendwie da an, wo ihr vor 3 Jahren gewesen seid oder sowas. Ja. Und dann ist natürlich total schön, sowas irgendwie abzukürzen. Insofern ein super Tipp. Ich höre dir jetzt zu und ich höre, dass du irgendwie Castings machst und große Firmen berätst. Wenn du jetzt hier vom Podcast fertig bist und zum Bahnhof latscht, wirst du da irgendwie erkannt?
Ja, hin und wieder schon. Also gerade irgendwie am Flughafen tatsächlich eher. Also so, wenn man so einen Morgen-Business-Flug irgendwie Cityline fliegt, dann werde ich schon manchmal angesprochen, ja.
Ist das etwas, wo du sagst, daran kannst du den Erfolg auch ablesen und sagst, das ist so schön? Oder sagst du, eigentlich bin ich immer ein bisschen verwirrt, weil ich finde es total gut, irgendwie mit Laptop und iPhone zu arbeiten, aber wenn jemand auf der Straße irgendwie auf einmal sagt, so Mensch, toll, kann ich mal ein Foto machen? Also magst du das? Ist das gut?
Also es zeigt mir, dass das, was ich mache, irgendwie wirksam ist auf eine sehr greifbare Art und Weise. Weil natürlich sehe ich auch irgendwie immer diese hunderttausenden Impressionen und viele Likes. Und das ist so, ich sehe das, das sind Zahlen, aber irgendwie ist es so unvorstellbar, dass da wirklich Menschen dahinter stecken. Und irgendwie ist es so, es ist einfach nicht greifbar. Ja. Und in solchen Momenten merke ich halt so, ah, okay, krass, da ist wirklich jemand so, ja. Da gibt es eine Begegnung. Und deswegen freue ich mich ehrlich gesagt immer total, okay, wenn ich angesprochen werde. Und ja, frag dann auch immer so, welcher Content gefällt dir gut? Welchen Post fandest du besonders gut, um auch wiederum zu lernen für mich selber? Ne? Also welchen Content sollte ich mehr machen? Was feiern die Leute vielleicht auch nicht ab? Also das sind immer die Fragen, die ich dann sofort natürlich loswerden muss.
Du hast jetzt deine People Branding Company gebaut, die ist remote und die macht, was sie macht. Aber wenn wir die jetzt wegnehmen, von welchem Unternehmen wärst du gerne CEO?
Oh, geile Frage. Weißt du, was ich gerade für eine Sendung gucke? Tatsächlich in der ARD-Mediathek und fetteste Empfehlung. Also ich bin richtig angefixt und mittendrin. Das ist eine Sendung über den ehemaligen CEO und Vorstand der Deutschen Bank. Und der hieß Alfred Herrhausen und es geht letztendlich darum, wie er im Kalten Krieg die Bank führt, also als es auch von der RAF die Anschläge gab auf eben Politiker, auf Wirtschaftsbosse etc. In der Zeit sozusagen spielt es und er steuert diese Bank und führt ganz neue Methoden ein. Er übrigens hat die allererste Frau in den Vorstand in eines DAX-Unternehmens geholt und irgendwie Frau Linné Schneider oder so und auch wie er sozusagen das macht und alle lachen ihn aus und sagen so, eine Frau und er sagt so, ja, die ist einfach die kompetenteste, let's do it. Also der hat so anders gedacht und so cool gedacht und irgendwie finde ich auch auf der einen Seite abschreckend, wie politisch die Aufgabe eines DAX-CEOs ist im Vergleich zu meiner jetzt. Ja, ich kann frei Schnauze machen, was ich will. Das ist meine Company. Wir sind nicht börsennotiert. Da hängt kein Aktienkurs dran. So alles eigentlich egal. Also ich kann machen, was ich will. Aber ich finde es gleichzeitig, das ist unheimlich spannend. Also ich glaube, so ein DAX-CEO, würde ich gerne mal machen.
Also wer zuhört,
ich würde glaube, ich mir auch zutrauen.
Das habe ich nicht bezweifelt, Celine. Aber wer da jetzt als DAX-Vorstand zuhört, mal irgendwie eine Woche Urlaub haben möchte, Celine würde so lange vertreten und hat sicherlich auch ihre eigenen Ideen und Strategien, die sie gerne mal ausprobieren möchte.
Ich hätte wirklich da Bock drauf. Also finde ich unfassbar spannend.
Ich habe einen relativ kleinen Account, irgendwie 5000 Followers oder sowas. Werde jetzt nach dem Podcast versuchen, mit dir zu connecten, bin nämlich nicht connected. Wie kann ich als Follower von deiner Reichweite profitieren?
Wenn du mich triffst auf einem Event, machen wir ein Foto oder ein Selfie, dann verlinkst du mich und machst irgendwie so eine richtige Clickbait-Headline an den Anfang. Zum Beispiel, Celine hat mir verraten, warum sie, und dann machen irgendwas ganz Verrücktes, warum sie, keine Ahnung, nur 5 Stunden schläft und trotzdem fitter ist als wir alle, keine Ahnung.
Schläfst du nur 5 Stunden?
Ich schlafe wenig, aber ich achte mittlerweile mehr drauf. Also mittlerweile würde ich sagen, bin ich besser geworden. Schon eher so 7 jetzt. Dann taggst du mich und dann sagst du mir vorher Bescheid, dass du diesen Post machst und dann like ich den und kommentiere. Also ich gucke sehr viel in meine Verlinkungen. Also ich glaube, wenn ihr mich taggt irgendwo in irgendeinem Beitrag und ich sehe das eigentlich zu 99% der Fälle und ich like dann auch immer und kommentiere fleißig zurück, weil ich das sozusagen auch incentivieren möchte, dass man mich irgendwo verlinkt oder taggt.
Ja, klar.
Genau, und deswegen bin ich da sehr fleißig auch dann Rückmeldung zu geben und euch nicht hängen zu lassen. Deswegen, das wäre so ein Growth-Hack und durch meinen Kommentar und mein Like kriegst du natürlich so diesen Spillover-Effekt von meinen Followern und hast einen kleinen Boost.
Das ist schon alles smart. Ich habe gesehen, dass bei dir in den Kommentaren auch immer wieder so die gleichen Typen irgendwie auftauchen. Ah. Oft habe ich das Gefühl, die haben jetzt nichts zur Diskussion beizutragen, aber die sagen trotzdem nochmal, hervorragende Ansicht, Frau Willers, das ist ja nochmal wirklich ganz toll, wie sie das gemacht haben und so weiter. Und da dachte ich, dass das irgendwie auch schon irgendwie hilft, aber so richtig geliked wird das irgendwie auch noch nicht bei denen.
Okay. Nee.
Das heißt, in deinen Kommentaren irgendwie mitfischen ist jetzt nicht so...
Ach so.
Jein.
Es kommt auf den Kommentaren. Also du hast jetzt gerade diese Kommentare beschrieben, so interessanter Punkt, danke für die Rückmeldung. Ja. Das ist einfach sehr korrekt, finde ich. Also fettes Danke, wenn jemand so einen Kommentar schreibt, weil das natürlich, ich stecke da so viel Zeit rein. Und wenn keiner mal sagen würde, so cooler, interessanter Insight, cooler Beitrag, ganz ehrlich, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Weil was, also so, ich mache das ja schon auch für die Community und ich freue mich deswegen über Feedback und ich finde, es ist auch sozusagen, das ist das Belohnungssystem ja auch irgendwie für mich mit der vielen Zeit, die ich da reinstecke, um zum Beispiel so ein Newsletter zu schreiben. Ja, da fließen 18 Stunden Arbeit von mir rein so und deswegen finde ich es nur korrekt, wenn man dann auch mal sagt so, hey, danke, cooler Insight, aber das ist nicht das, was dir Reichweite bringt. Dazu müsstest du eigentlich fast eher mir widersprechen in den Kommentaren. Also eher schreiben so, Celine, sehe ich ganz anders. So, danke für Reichweite. Genau, ja.
Okay, verstehe. Ich habe mich gerade irgendwie erkannt, und so bei mir schreibt nie einer tolle Sicht, Herr Bursek, sozusagen.
Vielleicht hast du keine
Im Grunde heißt das, dass ich eigentlich mehr Durchhaltevermögen habe als du. Das ist sozusagen mein Takeaway aus diesem Podcast. Wir haben jetzt schon ganz viel, wir haben fast das Thema Videofeed vergessen. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen zum Videofeed. Ja. Ist gerade eher neu. Wir haben gelernt, wenn Features neu sind, kann es sein, dass man großen Reichweitenvorteil hat, weil zum einen die LinkedIn das pushen will, zum zweiten vielleicht noch nicht 100.000 Leute dort da sind, um irgendwie neuen Content zu posten. Das heißt, das wäre wahrscheinlich etwas, was wichtig ist. LinkedIn hatte aber auch mal so ein Story-Format wie bei Instagram, das haben sie wieder eingestellt. Glaubst du, bei diesem Videothema sollte man dabei sein?
Ja, ich denke schon. Und es sind genau diese drei Szenarien, ne? Also was passiert mit diesem Videofeed? Wird der Bestand haben in Zukunft? Ich denke, ein Szenario ist, dass immer mehr Menschen tatsächlich auf Video umschwenken und damit so LinkedIn das neue TikTok wird und der normale Newsfeed mit den vielen Texten und wie wir ihn heute kennen, verschwindet und es irgendwann nur noch eine Video-Only-App wird. Halte ich persönlich für relativ unwahrscheinlich aktuell. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass ganz viele kleine Creator eben jetzt anfangen, Video total zu nutzen, weil die erkennen, ah nice, ich habe da ein neues Potenzial und kann das richtig pushen, dass aber etablierte Creator das nicht machen. Also beispielsweise Philipp Westermeier oder einen Christian Klein, also ne, Leute, die vielleicht nicht so den Fokus darauf haben, die einfach keine Zeit haben, jeden zweiten Tag ein Video zu veröffentlichen, dass die großen Accounts das nicht machen.
Oder die auch einfach wieder Westermeier nicht hübsch anzusehen sind.
Das hast du gesagt. Dass dadurch dann so zwei Paralleluniversen entstehen. Also sozusagen einmal so dieser, weiterhin der Feed, wie wir den kennen und dass die Videos in einen Videofeed ausgelagert werden. Das ist ja auch gerade so. In der App ist das so ein extra Tab und da kommen dann nur Videos und du hast trotzdem noch den normalen Newsfeed. Das halte ich mittelfristig für das wahrscheinliche Szenario, weil so kann die sozusagen, behalten die das, was funktioniert und setzen trotzdem und entwickeln trotzdem was Neues. Ja? Und es kann natürlich noch sein, dass das einfach wieder verschwindet wie die LinkedIn Stories, aber glaube ich nicht, weil einfach Video das Format der Zukunft ist, in meinen Augen. Und auch das, was die Gen Z konsumiert. Und Gen Z ist eine der Kernzielgruppen und Schlüsselzielgruppen für LinkedIn. Weil wenn die nicht schaffen, dass die Gen Z das adaptiert, stirbt LinkedIn irgendwann. Good also point. Die haben großes Interesse daran, die da reinzuziehen. Und das können sie über Video, also werden sie es weitermachen. Also ich glaube, langfristig wird Video auf jeden Fall Bestand haben.
Hervorragende Herleitung und Begründung. Kaufe ich dir ab. Vielen Dank. Wir haben einiges besprochen heute. Ist dir noch irgendwas wichtig, worüber wir heute nicht gesprochen haben?
Ich würde gern wissen, wie es dir geht, Chris. Wie waren die letzten 4 Jahre bei dir? Eine weitere Folge.
Auf und ab. Aber tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen zum 5-jährigen Bestehen, durfte ich eine Folge lang Gast sein. Und das cool. heißt sozusagen, wen es wirklich interessiert, wie es mir geht, der darf diese Folge hören, weil da erzähle ich alles.
Sag mal ein Beispiel, was war vielleicht der spannendste Gast oder der überraschendste Gast aus den letzten 5 Jahren?
Ich fand eine deutsche Physikerin toll, Dr. Heike Riehl, die baut für IBM Quantencomputer.
Oh, krass.
Und zwar ist sie sozusagen, und das hat mich so beeindruckt, die macht halt das ganze Spektrum. Die muss sich überlegen, wie funktioniert ein Quantencomputer, muss die ganze Ingenieurleistung irgendwie hinbekommen, dass das Ding gebaut wird, muss dafür sorgen, dass es tatsächlich funktioniert und muss dafür sorgen, dass eine Programmiersprache entwickelt wird, mit der man Quantencomputer betreiben kann. Mhm. Und später, also während die das baut, schulen die hinten schon Programmierer, damit, wenn das in 2 Jahren fertig sind, die Programmierer sofort losrennen können und darauf Dinge testen können. Und sozusagen dieses Riesenprogramm, das sie da verantwortet, das fand ich schon krass beeindruckend.
Krass.
Die hat fürs Gespräch sozusagen ihre Schwingungen auf mein verständliches Level irgendwie runtergedreht. Mhm. Aber zwischendurch kam immer wieder, merkte man, was für ein Genie da irgendwie hintersteckt. Und dann war die auch noch wahnsinnig lustig, verspielt. Das Mikrofon ging nicht. Sie hatte wahnsinnig viel Geduld, ist irgendwie durchs halbe Haus gelaufen, hat noch Mikrofon gesucht.
Korrekt.
Und das war so, wo ich dachte, so krass, da ist es, da ich helfe irgendwie, dass Webseiten besser ranken. Und die macht halt irgendwie Quantencomputer. Und das war so ein Beispiel.
Krass, und IBM hatte ja tatsächlich auch den ersten kommerziellen Quantencomputer in Europa.
Ja, ja, genau. Ja, das, genau, das war, ja. Also ging irgendwie um, glaube ich, Google und IBM. Das waren genau. So weltweit irgendwie ja. So die beiden. Und sie ist halt, hat halt irgendwie die Dinger in Deutschland gebaut. Und sie meinte schon, wir bauen jetzt den mit irgendwie, das ist ein paar Jahre her, mit 5 Qubits und haben aber jetzt schon den mit 60 Qubits, den planen wir gerade. Und dann sind wir in 3 Jahren bei 1000 Qubits.
Ja.
Und sitzt sie da halt irgendwie und...
Und das ist noch so weit weg, weil das ist so eine große, also das ist wieder so ein großer Technologiesprung, den wir, glaube ich, dadurch machen können.
Ja.
Das ist für uns heute noch gar nicht greifbar, glaube ich, was dadurch alles passiert. Also,
Das war auch was. Natürlich habe ich dann auch geguckt, so wofür braucht man das jetzt? Ist 3 Jahre später, wer benutzt denn jetzt Quantencomputer? Ah, so viele sind das noch nicht. Aber dann habe ich gestern gerade auf YouTube ein tolles Plädoyer gehört, wo jemand sagte, ich glaube, das war leider sogar Neil deGrasse Tyson, der mir manchmal auch ein bisschen... auf jeden Fall meinte der, geht doch einfach den Forschern und Forscherinnen aus dem Weg und lass die machen. Denn es geht nicht darum, dass wir irgendwie sagen, wir erfinden was, damit wir das damit machen können, sondern wir erfinden was und dann finden wir in den nächsten Jahrzehnten halt unfassbar gute Einsatzmöglichkeiten. Ja. Und so war es in der gesamten Vergangenheit. So war es mit Strom, mit Medizin, mit Wirkstoffen, mit Materialien und so weiter. Mhm. Aber hört doch auf, irgendwie zu sagen, warum willst du das bauen, was willst du damit machen? Und dieser Faktor, der dazukommt an Utility, wenn man einfach mal sagt, lass mich mal ein paar Jahre damit rumprobieren. Mhm. Und das war dann nochmal, wo ich dachte, ja okay, dann ist mir jetzt auch nicht wichtig, dass der Quantencomputer nächste Woche 100% Auslastung hat, sondern tatsächlich einfach gespannt sein, was sie damit finden.
Und um den Bogen zurückzuspannen zu was wir machen, auch bei Reichweite ist es genauso.
Ja.
Reichweite kann man immer monetarisieren. Und so oft wird gefragt, ja, warum machst du das jetzt? Ne, warum steckst du da so viel Zeit raus? Da kommt ja jetzt gerade gar kein Return raus. Ja, klar, aber es wird der Moment kommen, wo Reichweite, also jede Reichweite auf Social Media ist monetarisierbar. Und das ist aber genau das Gleiche, wo am Anfang, glaube ich, YouTuber, auf Instagram die Leute, ne, also Creator allgemein mit kämpfen, so, warum machst du das? Ja, gib mir mal 5 Jahre, dann werde ich damit richtig Geld verdienen, aber es dauert halt einen Moment. Und da darf man auch nicht mit dem Gedanken rangehen, okay, wie kann ich jetzt sofort Geld damit verdienen? Weil das geht nicht, sondern kümmere dich erstmal darum, dass du eine geile Community schaffst, eine geile Reichweite und dann ergeben sich die Business Cases automatisch.
Ich glaube, ein besseres Fazit hätte ich jetzt gar nicht finden können. Am Ende der Folge. Tausend Dank, alles Gute. Toll, dass du uns so ein schönes Update gegeben hast mit so vielen Insights.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr erfolgreich, sehr sympathisch. Das war Celine Flores-Villas. Wir wünschen ihr, dass sie für sich alle wichtigen Metriken in ihrem Leben ganz, ganz toll entwickelt bekommt. Und ich wünsche mir, dass du zu Hause, falls noch nicht geschehen, jetzt den Abo-Button drückst. Kostet nichts, aber bringt ganz viel, zumindest mir. Komm gut durch deine Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Celine
und von Christoph. Tschüss.
Ciao.